Warnung: Die heutige Folge behandelt das Thema Suizid, Depression, Selbstverletzung und psychische Gewalt an Jugendlichen. Solltest du dich durch diese Themen getriggert fühlen, bitten wir dich, diese Folge zu überspringen. Solltest du selbst mit Gedanken an Selbstverletzung und/oder Suizid zu kämpfen haben, vertraue dich bitte einer Person an, mit der du offen über deine Emotionen sprechen kannst, und suche dir Hilfe. Die Telefonseelsorge erreichst du kostenlos und rund um die Uhr unter 0800 3x1 0 3x1. Auf www.u25-deutschland.de wird dir ebenfalls geholfen, auch per Mail, falls du nicht persönlich sprechen möchtest. Alle Hilfsangebote haben wir dir auch nochmal in der Folgenbeschreibung und den Shownotes verlinkt. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise.
Mein Name ist Pia.
Und wir sind die Stimmen, die ihr gerade im Kopf habt. Freunde, etwa viel los die letzten beiden Wochen. Pia war krank und im Urlaub, ja, auch zeitgleich.
Gleichzeitig, möchte ich sagen.
Und sie kam auch ein bisschen krank zurück, ja. Oder ist es dann wieder geworden? Und ich war zum ersten Mal auf dem Event von Spotify, dem All Ears, wo sich alles, was irgendwie Rang und Namen hat, aus der Podcaster-Bubble tummelt. Und ich habe da super viele, ich hatte sogar mein Mini-Mikrofon in der Handtasche, weil ich dachte, boah, vielleicht kannst du irgendwie hier ein bisschen die Leute mitnehmen, so eine Art Audio-Vlog, wäre eigentlich eine süße Idee gewesen. Weil ich da halt auch, ich habe super viele Kolleginnen getroffen, hier Amanda und Marike von Puppies and Crime, Laura von Ice in the Dark, die Mädels von Mordlust waren da, also wirklich super viele schöne Begegnungen, aber ey, man hatte so viel zu tun, da gab es so viel zu sehen und so viele Panels, die man unbedingt besuchen wollte und so, dass man eigentlich die ganze Zeit nur hin und her gerannt ist, deswegen hatte ich da nicht so die Möglichkeit, da irgendwie lustigen Content zu produzieren, aber ja. Es war auf jeden Fall sehr, 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 sehr schön. Ich habe auch endlich Alice und Jazz live und in Farbe gesehen. Diejenigen, die in unserer Story unterwegs waren, werden die beiden auch gesehen haben. Die hosten den Podcast Das gehört sich nicht und sind als unsere Hörerin durch unser Postfach damals an uns herangetreten. Und daraus ist eine super schöne Freundschaft entstanden. Und die beiden haben uns auch bei sich unterkommen lassen. Also ich und die Person, mit der ich noch da war. Und es war einfach eine super, super schöne Zeit. Und an der Stelle auch nochmal wirklich ganz unvoreingenommen. Ich würde das nicht tun. Ich wurde auch nicht dazu aufgefordert, wenn ich es nicht fühlen würde. Wenn ihr Bock auf einen Laber-Podcast mit richtig viel Mehrwert habt, dann hört mal bei Das gehört sich nicht rein. Ich glaube, das kann vielen in vielerlei Hinsicht im Alltag weiterhelfen. Ich weiß auch nicht, mir selber hat es auch schon weitergeholfen. Da sind einfach zwei Frauen, die schaffen es irgendwie nicht, auch nur einen Satz ohne Mehrwert von sich zu geben. Es gibt so Personen, keine Ahnung. Und es fühlt sich einfach immer an wie ein super schönes Gespräch mit Rotwein und Freundinnen. Also keine bezahlte Werbung, keine Freundschaftswerbung, einfach eine heiße Empfehlung von mir an dieser Stelle. Es war auf jeden Fall ein riesiges Podcaster-Klassentreffen mit super vielen schönen Begegnungen und mein Herz ist ganz, ganz voll jetzt, wo ich zurück bin. Aber ich habe mich, bevor ich zum All Ears gegangen bin, zum Glück noch an das erinnert, was du, Pia, mir über deine Messeerfahrung gesagt hattest.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, und zwar habe ich meinen Holy Shaker mit so ein paar Probierpacks mitgenommen.
Ja.
Thank God, weil das war so bitter nötig. Es ist halt super anstrengend und auslaugend. Du bist die ganze Zeit auf Abruf, du hast wenig Schlaf auf so einer Reise und es ist super viel Input. Und da war so ein kleiner Energiebus zwischendurch auf jeden Fall genau das Richtige. Und
das ist halt das Ding. Diese Probierpakete, du musst nirgendwo eine Flüssigkeit reinschmuggeln. Du kannst einfach deinen Shaker mitnehmen. Wasser kommt überall aus dem Hahn. In Deutschland kann man es trinken.
Genau.
Und dann hast du es halt, ne?
Genau, Energieboost für unterwegs und das dank Holy sogar ganz ohne Bullshit.
Psst, kurze Werbung.
Holy ist nämlich ein junges Unternehmen aus Berlin, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Softdrinkmarkt mit gesünderen Alternativen zu revolutionieren. Im Sortiment gibt es Energydrinks, Isodrinks und Eistees. Das Ganze wird in Pulverform zu euch geliefert und kann dann einfach mit Wasser gemischt werden. Und ich möchte es in meinem Alltag nicht mehr missen.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, mega, mega praktisch, die Probierboxen, wenn du unterwegs bist. Du kannst die verschiedenen Geschmäcker aber auch in großen Größen bestellen. Also wenn ihr euch da auf eine Geschmacksrichtung festgelegt habt, dann gibt es das natürlich auch nicht nur in Probiergröße, sondern auch im großen Pack. Wir zum Beispiel empfehlen ja immer wieder Peach Nectarine Black Tea oder die Sorte White Peach von den Isodrinks. Also ihr seht, auch wir haben uns sicherlich trotz
wir
der ganzen...
Wir haben unsere Favoriten gefunden.
Genau, wir haben unsere Favoriten gefunden.
Alles mit Pfirsich. Und Holy feiert aktuell Geburtstag. Das bedeutet, dass ihr die Geschenke kriegt. Es gibt nämlich nicht nur einen neuen Flavor, den Energy Eel mit Guarana-Geschmack, sondern auch 50% Rabatt auf das Starter-Set Deluxe mit unserem Code STIMMEN5, komplett in Großbuchstaben, für Neukunden. Und wenn ihr bereits Kunden seid, bekommt ihr mit dem Code STIMMEN10 10% Rabatt auf eure nächste Bestellung. Alle Infos zu den Angeboten sowie die Links und die Codes findet ihr auch nochmal in unserer Folgenbeschreibung, den Shownotes und in unserem Linktree. Wir bedanken uns bei Holy und wünschen Happy Birthday. Werbung Ende. Der heutige Fall wurde tatsächlich von meiner Mama, der Motivation, an mich herangetragen.
Immer wieder für Dinge gut.
Ja, wirklich. Die guckt ja abends immer zum Einschlafen ihr ganzes True Crime Free TV Abendprogramm da und ist auch so eine Person, die True Crime zum Einschlafen guckt. Ich weiß nicht, ob ich das tun würde. Naja, und dann erzählte sie mir halt aber am nächsten Tag von diesem Fall, von dem wir gleich auch hören werden. Und ich dachte mir halt, okay, klingt spannend und extrem schockierend. Das guckst du dir mal genauer an. Und wie es so oft der Fall ist, bin ich dann, als ich mit der Fallrecherche eigentlich schon fertig war, nochmal, weil ich so ein bisschen was zu einem Oberthema recherchieren wollte, in ein ganz anderes Rabbit Hole gefallen. Dass mir die
Überraschung, die nie ja, in einem Rabbit
ja,
Hole gefallen.
Ja, aber dieses hat mir wirklich, wirkt, und das sage ich nicht einfach nur so, es hat mir wirklich die Haare zu Berge stehen lassen. Dazu später in aller Ruhe mehr. Wir steigen erstmal ein in unseren heutigen Fall und an dieser Stelle auch nochmal eine kleine Erinnerung an die heutige Inhaltswarnung. Wir befassen uns heute mit dem Thema Suizid. Wenn ihr da also Berührungspunkte habt oder es euch aktuell emotional nicht so gut geht, dann ist diese Folge definitiv nicht das Richtige für euch. Hilfsangebote findet ihr wie immer in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Und für alle, die jetzt noch da sind, für die geht's jetzt los mit dem heutigen Fall.
What is the address of your emergency?
I've got a caller on the line. He's up in Maple Lakes. He just came across the body.
Am 6. Mai 2017 geht um 6:45 am Morgen bei der Polizei von Spanish Fork in Utah ein Notruf ein. Ein Jäger habe in der Nähe des Maple Lakes die Leiche einer jungen Frau gefunden. Als die Beamten die von Kiefern und dichtem Gestrüpp gesäumte Lichtung erreichen, offenbart sich ihnen ein tragischer und dennoch nicht seltener Anblick. In diese abgelegene Gegend verschlägt es eigentlich nur Wanderer und Jäger und jene, die den Schutz der Berge abseits jeder Zivilisation aufsuchen, um zu sterben. So scheinbar auch die junge Frau, deren Leichnam mit einem weißen Nylonseil um den Hals nun von einem der Bäume hängt. Zu ihren Füßen liegen zwei Plastiktüten. In der einen können die Beamten ein Handy, welches sich nicht einschalten lässt, das Namensschild einer beliebten Fastfood-Kette, auf dem Jelly steht, und einen Notizblock mit einer handschriftlichen Notiz sicherstellen. Mein Name ist Chandra Brown und ich habe mein Leben gehasst. Mach's gut, verkorkste Welt. Seht euch das Video an. Es ist auf meinem Handy. In der anderen Plastiktüte befindet sich ein zerknüllter Kassenzettel. Auf der Rechnung, die am Abend zuvor ausgestellt wurde, steht der Betrag für ein 6 Meter langes Nylonseil aus einem nahegelegenen Baumarkt. Bezahlt hatte man mit der Debitcard eines Tyrell Prohibition. Detective Fackrell löst seinen Blick von dem wichtigen Stück Beweismaterial und lässt ihn durch das Dickicht schweifen. Weder oben am Weg, abseits der Lichtung, noch auf dem Weg hierhin hatte er ein geparktes Auto gesehen. Und fußläufig ist dieser abgelegene Ort nicht ohne einen Tagesmarsch zu erreichen. Seltsam. Wie war die junge Frau hier hingekommen? War sie allein? 24 Stunden zuvor. Als ihre Tochter Chandra am 5. Mai 2017 einige Stunden zu früh von der Schule heimkehrt, ahnt Mutter Sue gleich, dass irgendetwas vorgefallen sein musste.
Der Zettel, den ihre 16-jährige Tochter ihr kurz darauf unter die Nase hält, bestätigt diesen Verdacht. Shandra wurde wieder vom Unterricht suspendiert, weil man sie wieder mit Marihuana erwischt hatte. »Gib mir dein Handy«, fordert die vielmehr enttäuschte als wütende Mutter. Ihre Tochter leistet keinen Widerstand. »Wirst du mich jetzt anschreien?«, fragt Shandra kleinlaut. Doch ein Blick in die besorgten blauen Augen ihrer Tochter gibt zu verstehen, dass man sie in der Schule bereits genug bestraft hatte. »Nein, das werde ich nicht«, entgegnet sie stattdessen mit ruhiger Stimme. »Du hattest bereits genug Ärger. Wir können später in Ruhe darüber sprechen. Nach den Hausaufgaben. Denk dran, du musst später noch im Wendy's arbeiten. Mach sie besser jetzt gleich.« Ohne ein weiteres Wort geht Shandra rauf in ihr Zimmer. Sue bleibt allein in der Küche zurück. Nachdenklich begutachtet sie das Smartphone in ihrer Hand. Es gab einmal eine Zeit, da war ihre Shandra, so schien es, das glücklichste Kind der Welt. Immer ein Lächeln auf den Lippen, ein Strahlen in den Augen und immer bereit für ein Abenteuer. Shandra war lebenshungrig und wollte ständig neue Dinge ausprobieren. Mal war es das Skifahren, mal Cheerleading. Sie liebte Familienfeste, Wasserrutschen und Jellybeans, weshalb Familie und Freunde ihr liebevoll den Spitznamen Jelly gaben. 2016 zog Familie Brown, bestehend aus Sue, ihrem Lebensgefährten, und Shandra von Twin Falls, Idaho, nach Spanish Fork, Utah, um näher bei Shandras älterem Bruder Dustin, der hier derweilen eine eigene Familie gegründet hatte, zu sein. Und mit einem Mal war alles anders. Shandras immer dagewesenes Lächeln verblasste von Tag zu Tag mehr. Zwar hatte sie sich auf der neuen Schule schnell zurecht und neue Freunde gefunden, doch vermisste sie ihre Heimat sehr. Auf der Spanish Fork High fällt Shandra mit ihren blau gefärbten Haaren und den ausgefallenen Klamotten auf. Sie selbst bezeichnet sich als bunter Emo, womit sie, so sagen es ihre Freunde, frischen Wind in den tristen Schulalltag brachte. Ihre Mitschüler begegneten der Neuen mit aufgeschlossener Neugier, fanden sie und das, was sie zu sagen hatte, interessant. Doch wirklich im Mittelpunkt stehen wollte Shandra nie. Ihren neuen Freundinnen, Hannah und Grace, zusammen nennen sich die drei Musketiere, erzählt sie oft von ihren Abenteuern in Idaho und den Menschen, mit denen sie sie erlebt hatte. Doch wissen die beiden auch um Shandras dunkle Seiten, dass sie negative Gedanken gepaart mit einer inneren Leere plagen, die sie nur vergessen kann, wenn sie sich selbst verletzt. Auch Mutter Sue war nicht entgangen, wie ihre Tochter in den Monaten nach dem Umzug in eine andere Stadt zunehmend melancholischer wurde. Irgendwann war sie einfach nicht mehr sie selbst. Aus einer ausgeglichenen Heranwachsenden wurde ein impulsiver Teenager, dessen Innenwelt nur noch die Extreme kannte. Himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt. Dabei schien Shandras Frustrationstoleranz mit jedem Tag weniger zu werden. Und auch über körperliche Beschwerden wie Kopf- oder Bauchschmerzen beklagte sie sich immer häufiger. Sue tat das einzig Richtige und stellte die 16-Jährige einem Arzt vor, der Shandra mit einem Antidepressivum wieder nach Hause schickte. Bereits ein Jahr zuvor war sie in Idaho von einem anderen Spezialisten mit einer depressiven Episode diagnostiziert worden. »Das haben Jugendliche schon mal«, hatte man der besorgten Mutter dort gesagt. Doch als sich die Symptomatik nur ein Jahr später in Spanish Fork weiter verschlechterte, organisierte Sue für ihre Tochter einen Therapieplatz. Doch hatte sich nach den wenigen Sitzungen, die Shandra bereits besucht hatte, noch keine Besserung gezeigt. So etwas braucht Zeit. Zeit, die Shandra sich selbst für ihre Genesung scheinbar nicht geben will. Denn den heutigen Tag, den 5. Mai 2017, hatte sie als den Tag auserkoren, an dem sie sterben würde. Doch davon ahnen weder ihre Freunde noch ihre Mutter etwas. Mit einer Ausnahme. Am frühen Abend um 19 Uhr fährt Sue ihre Tochter wie gewohnt zur Spätschicht, verabschiedet sich von ihr, fährt zurück nach Hause, sieht fern, denkt nach, geht zu Bett. Um 1:30 nachts schreckt sie hoch. Kerzengerade sitzt sie da, umgeben von nichts als Dunkelheit. Es war ihre eigene Stimme, die sie hatte hochschrecken lassen. Shandra. Ihre Gedanken sagen es in Leuchtbuchstaben. Sie hätte längst zu Hause sein müssen. Hektisch klettert Sue aus ihrem Bett und sieht in das Zimmer ihrer Tochter. Von Shandra fehlt tatsächlich jede Spur. Gerade als sie auf dem Display ihres Smartphones auf das kleine Hörer-Icon neben dem Namen ihrer Tochter drücken will, fällt ihr wieder ein, dass es nichts bringen wird, Jelly anzurufen, da sie ihr das Handy ja abgenommen hatte. Stattdessen wählt Sue eine andere Nummer, nämlich die der Polizei. Sie erklärt, dass ihre Tochter nach einem Streit von zu Hause weggelaufen sei. Die Beamten nehmen den Fall auf und beginnen umgehend mit der Suche nach Chandra. Zunächst nur in der Gegend und nahen Umgebung, da die 16-Jährige ohne ein Auto in der kurzen Zeit nicht weit gekommen sein kann. Doch ist es nicht die Polizei, die Chandra am nächsten Morgen bei Sonnenaufgang findet, sondern ein Jäger, der in einem abgelegenen Waldstück in der Nähe des Maple Lake eine Frauenleiche fand und daraufhin die Polizei von Spanish Fork verständigte. Wie es die handschriftliche Notiz und das Namensschild bereits vermuten ließen, handelt es sich bei der Toten um die 16-jährige Chandra Brown. Der Abschiedsbrief führt die Ermittler zu dem Handy aus einer der Plastiktüten. Seht euch das Video auf dem Handy an, heißt es dort. Ein weiterer Anhaltspunkt liefert die Rechnung, laut der das Seil, das nun um Chandras Hals liegt, nicht von ihr, sondern einem Tyrell gekauft wurde, und die Abwesenheit eines Fahrzeugs, mit dem sie an diesen abgelegenen Ort gelangt sein konnte. Für die anwesenden Detectives stellt sich nun die Frage, war Chandra wirklich allein, als sie starb, oder hatte ihr jemand assistiert? Eine Handlung, die in den meisten Staaten der USA unter Strafe steht. Detective Fackrell will sich für Antworten das Video ansehen, auf das Chandra in ihrem Abschiedsbrief verwiesen hatte, doch muss er dafür das Handy zunächst aufladen. Doch zuerst liegt es an ihm, die Mutter über den schrecklichen Ausgang der Suche nach ihrer Tochter zu informieren. Der Teil seines Jobs, an den er sich wohl nie gewöhnen können wird. Für Sue bricht an jenem Tag eine Welt zusammen. Die Nachricht, dass ihr kleines Mädchen sich mit einem Strick das Leben genommen hatte, lässt die liebende Mutter voller Unglauben zurück. Chandra hatte eine depressive Phase, aber ein Suizid? Ihr Tod reißt ein Loch in das liebende Mutterherz und lässt eine unvergleichbare Leere zurück. Anstelle von Chandra sind da jetzt diese quälenden Fragen und Selbstzweifel. Hatte sie nach der kleinen Auseinandersetzung am Nachmittag zuvor Angst, dass ihre Mutter wütend auf sie sein würde, wenn sie nach Feierabend nach Hause zurückkehrt? Hatte sie ihr nicht genug das Gefühl gegeben, geliebt zu werden? Hätte sie den Tod ihrer Tochter durch irgendwas verhindern können? Hatte sie etwas übersehen? Was hatte sie falsch gemacht? Auch für Dustin, Chandras älterem Bruder, kommt die Nachricht von ihrem Tod aus heiterem Himmel. Alles, was die Angehörigen dem Detective an weiteren Hinweisen bieten können, ist die Information, dass es sich bei dem Handy, welches sie am Leichenfundort gefunden hatten, um ein Ersatzhandy handeln muss, das Sue Chandras Handy ja zuvor an sich genommen hatte. Auf dem Parkplatz der Polizeistation angekommen, ist der Akku des Handys endlich ausreichend geladen, um es einzuschalten. In den Medienordnern befindet sich lediglich ein einziges Video. Detective Fackrell drückt auf Play. Was er dann sieht, verschlägt auch einem erfahrenen Polizisten den Atem. Am Anfang des Videos ist Chandra noch am Leben. Die Handykamera wird von einer unbekannten Person, vermutlich männlich, geführt. Chandra trifft die letzten Vorbereitungen. Dann sieht man ihr in den nächsten 9 Minuten des Videos beim Sterben zu. Untermalt wird das bizarre Szenario von Kommentaren aus dem Off. »Ach komm, du tust doch nur so, und das ist nicht echt«, sagt der Kameramann. Doch das ist es. Daran besteht kein Zweifel. Der Fakt dafür, dass Chandra in den letzten Sekunden des Videos den Tod gefunden hat, ist genauso wenig von der Hand zu weisen wie die Tatsache, dass ihre Leiche gerade in diesem Augenblick von Detective Fackrells Kollegen und der Rechtsmedizin in einem abgelegenen Waldstück am Maple Lake untersucht wird. Doch wer war der Mann hinter der Kamera? Dass diese Person es offenbar fertig brachte, Chandra 10 Minuten lang beim Sterben zuzusehen, sie dabei auch noch filmte und das Geschehen kommentierte, macht den Detective stutzig. Noch vom Streifenwagen aus ruft der Polizist seinen Vorgesetzten, Sergeant Chappell, an, der gerade am Ort des Geschehens ist, und erzählt ihm von dem Video. Dieser stellt daraufhin die Frage in den Raum, ob es sich beim Kameramann und dem Namen auf der Rechnung um ein und dieselbe Person handeln könnte. Doch dann unterbricht Sergeant Chappell plötzlich das Telefonat. Da oben am Rande der Böschung hatte gerade ein unbekanntes Auto gehalten und vom Beifahrersitz war ein junger Mann mit blondem Wuschelkopf, Brille und orangefarbenem T-Shirt ausgestiegen. Jetzt steuert er geradewegs auf den Leichenfundort zu. Er ist aufgelöst. Er weint. Er kann kaum einen geraden Satz formulieren. Doch hat er sich dem Sergeant als Tyrell Prohibition vorgestellt. Und damit ist er der Mann, nach dem er gesucht hatte. Ein Freund habe ihn auf seine Bitte hergefahren. Dieser warte nun im Auto, erklärt er. Was ist passiert, möchte Sergeant Chappell von ihm wissen. Das nun folgende Gespräch wird aufgezeichnet.
Well, you wanna know, like, the whole thing of this? Okay, we found the spot.
Okay.
So, she just got on the news and hit the air duster and started recording. And I was like, please, please say something. It's on the phone. I just left it because I didn't know if I'd be back.
Okay.
But I know she wanted it.
She wanted what?
She wanted to die.
You reported her for about 10 minutes.
Yes.
And then what?
I just left. I was scared.
Tyrell erklärt, dass er Shandra kannte, dass sie sterben und er ihr dabei helfen wollte. Also holte er sie von der Arbeit ab, besorgte ein Seil und die beiden machten sich auf die Suche nach einem Ort, an dem sie ungestört waren. Im Wald am Maple Lake angekommen, setzte Shandra ihr Vorhaben in die Tat um und Tyrell filmte es. Anschließend habe er, so sagt er, Angst bekommen und das Handy am Ort des Geschehens zurückgelassen, nicht wissend, ob er hier zurückkehren würde. Sicher sei er sich nur über eines, nämlich darüber, dass Shandra sterben wollte. Dass Tyrell Shandra wirklich gemocht hat und ihr Tod ihm wirklich zusetzt, zweifelt Sergeant Chappell nicht an. Doch hat er noch viele weitere unbeantwortete Fragen. Und wie Tyrell seiner Freundin 10 Minuten lang beim Sterben zusehen und ihren Tod mit der Kamera dokumentieren konnte, ist ihm noch immer ein Rätsel. Also bittet er Tyrell und den Freund, der ihn hergebracht hat, ihn auf das Polizeirevier zu begleiten. Bei seiner Befragung erzählt der 17-Jährige dann die ganze Geschichte. Dass er und Shandra eng befreundet waren, dass es da ein paar Dinge gab, die sie umtrieben und dass Suizid in den Gesprächen, die sie teilten, ein häufiges Thema war. Er sei immer für sie da gewesen, so auch am Abend des 5. Mai 2017, als Shandra ihm von der Arbeit aus eine Nachricht schrieb. Er war ihr bislang immer eine Stütze gewesen. Warum also nicht auch auf ihrem Weg in den Tod? Wenig später holte er sie am Wendy's ab. Die beiden fuhren in den nächsten Baumarkt, wo Tyrell das Seil mit seiner Bankkarte bezahlte. Ein Überwachungsvideo bestätigt seine Aussage. Darauf ist zu sehen, wie er am 5.5.2017 um 19.13 Uhr an der Kasse steht und ein 6 Meter langes weißes Seil kauft. Das Seil, welches die Polizei etwa 12 Stunden später am Ast eines Baumes sicherstellte. Anschließend seien sie auf direktem Wege nach Payson Canyon gefahren. Dort angekommen, will Tyrell Shandra nochmal gefragt haben, ob sie sich der Sache auch wirklich sicher sei, was sie bejahte. Wie er es fertig brachte, ihren Tod 10 Minuten lang zu filmen. Darauf hat aber auch er keine Antwort. Als es vorbei war, habe er es dann mit der Angst zu tun gekriegt. Ich rief einen Freund an, fuhr zu ihm und erzählte ihm, was passiert war, sagt er. Besagter Freund wird zeitgleich im Nebenraum verhört. Von ihm erfahren die Ermittler, dass auch Tyrell mit Suizidgedanken zu kämpfen hatte und dass es zwischen Shandra und ihm einen Pakt gegeben habe. Erst geht sie in den Tod, dann würde er ihr folgen, so hieß es. Vor ein paar Wochen habe Tyrell seinen Freund außerdem in einer Textnachricht gefragt, was er tun würde, wenn sich ein Freund von ihm umbringen wollen würde. Würdest du ihm helfen oder davon abhalten? Hatte Tyrells Frage gelautet. Ich würde versuchen, es ihm auszureden, lautete die Antwort des Freundes. Doch was Tyrell dann schrieb, gibt dem Fall mit einem Mal eine ganz andere Richtung und den Ermittlern großen Grund zur Sorge. Die Sache ist die, eigentlich will ich dabei helfen, dass sie sich umbringt. Das ist, als würde man mit Mord davonkommen. Mord. Ein heikles Wort in einer solchen Angelegenheit. Was bis gerade eben noch wie ein assistierter Suizid ausgesehen hat, kommt aus der Sicht der Ermittler nun in einem ganz anderen Gewand daher. Hatte Tyrell all das geplant? Wollte er wirklich lediglich einer Freundin aus ihrem Leid helfen oder steckte etwas viel Finstereres als freundschaftliche Nächstenliebe hinter seinen Handlungen? Sollte er mit Kalkül und Vorsatz gehandelt haben, dann hätten es die Beamten nicht länger mit einem assistierten Suizid, sondern mit einem Mord ersten Grades zu tun. Der Verdacht erhärtet sich, als Tyrells Freund erzählt, dass sie am Morgen, bevor sie zum Leichenfundort zurückgekehrt waren, einen Abschiedsbrief von Chandra an ihre Mutter in den Briefkasten der Familie Bryan geworfen hatten. Umgehend machen sich die Detectives auf den Weg dorthin. Sue Bryan hatte, zum Glück der Ermittler, am Todestag ihrer Tochter bislang noch nicht daran gedacht, den Briefkasten zu leeren. Als sie die letzten an sie gerichteten Worte ihrer Jelly liest, kann sie einfach nicht mehr aufhören zu weinen. Und dennoch, die Ermittlungen müssen weitergehen und der Brief von der Kriminaltechnik untersucht werden. Der Befund, dass besagter Abschiedsbrief tatsächlich von Chandra selbst verfasst wurde, lässt die Ermittler zunächst aufatmen. So spricht dieses Indiz dafür, dass sie aus ihrer eigenen Überzeugung heraus und eigenverantwortlich gehandelt hatte. In den bedeutungsschweren Zeilen schreibt sie über ihre quälenden Suizidgedanken. Gleichzeitig entschuldigt sie sich bei ihrer Mutter dafür, dass sie ihnen nachgegeben hat. Doch damit ist die Frage, welche Rolle Tyrell bei Chandras Tod spielte, für die Polizei bei weitem nicht geklärt. Ein Fall wie dieser ist in Utah bislang einzigartig. In den meisten Staaten der USA ist Beihilfe zum Suizid strafbar, doch stand 2017 nicht so in Utah. Wo endet also die bloße Hilfestellung und wo fängt ein Tötungsdelikt an? Wie viel Hilfe ist zu viel Hilfe? Und welche Rolle spielen die Intentionen des Helfenden, selbst wenn sie mit dem Wunsch des Suizidenten zu vereinbaren sind? Die Ermittler wenden sich an die örtliche Staatsanwaltschaft, doch auch dort sind die Antworten auf diese Fragen nicht viel aussagekräftiger als ein ganz klares "kommt drauf an". Um eine so komplexe rechtliche Fragestellung eindeutig zu beantworten, braucht es mehr handfeste Beweise und vor allem mehr Informationen darüber, in was für einem Verhältnis Tyrell und Chandra zueinander standen. Hatte es wirklich einen Pakt, eine Art Todesversprechen gegeben, das Chandra unter der Annahme, ihr Freund würde ihr folgen, in den Tod lockte, aber gebrochen wurde, als es für sie bereits zu spät war? Was waren wirklich Tyrells Absichten? Und vor allem, wäre Chandra ohne sein Zutun vielleicht sogar noch am Leben? Die Ermittler nutzen seine Bereitschaft zu reden, solange es noch möglich ist. Und auch sein digitales Leben wird nun auf den Kopf gestellt.
What did you do to keep her from dying?
Nothing. She wanted it bad. I feel guilty. I feel like I did murder. That's what it is.
Okay, why do you feel that way?
Because I helped her so much.
Auf die Frage, was er unternommen habe, um Chandras Tod zu verhindern, entgegnet Tyrell mit den Worten, gar nichts. Sie wollte es doch. Weiter führt er aus, aber ich fühle mich trotzdem schuldig. Als hätte ich sie ermordet. Da war es wieder. Dieses Wort, das bei jedem erfahrenen Detective die Alarmglocken schrillen lässt. Als er mit dem Gerücht eines Selbstmordpaktes konfrontiert wird, gibt er zu, dass es diesen gegeben habe. Doch hatte er nicht wirklich vorgehabt, sich das Leben zu nehmen. Eine Aussage, die den Ermittler verwirrt.
What did she think you were going to do after she did what she did?
Kill myself.
That's what she thought.
Yeah.
I'm confused now, Tyrell. This was never even something you were entertaining. How does that work?
Tyrells Antwort ist aufschlussreich und schockierend zugleich. Ich war fasziniert vom Tod. Ich dachte, sterben wäre etwas Gutes. Wollten Sie, dass sie es durchzieht, damit Sie sehen können, wie es ist? Ja. Eine eindeutige Antwort, die beweist, dass Tyrell Chandra nicht nur uneigennützig geholfen hatte, sondern auf eine bizarre Art und Weise involviert war. Hatte Tyrell sie in den Tod getrieben, um seine selbstsüchtige Neugier zu befriedigen? Auf die Frage, warum Tyrell am nächsten Morgen nochmal zum Leichenfundort zurückgekehrt ist, erklärt er, dass er das Seil aus, Zitat, sentimentalen Gründen holen und behalten wollte.
You didn't know we would be there this morning. And you were going to go back to get the rope, or what was the plan?
I was going to... Well, I wanted... I did want it for my second time. But, like, I guess I couldn't get it now.
Doch jetzt kann ich das wohl nicht mehr kriegen, oder? Fragt er. Der Strick, mit dem sich eine Freundin das Leben genommen hat, ein sentimentales Andenken? Wohl kaum. Für Detective Fackrell ist die Sache klar. Tyrell will keine Erinnerung. Er will eine Trophäe. Wenn ihm wirklich etwas an Chandra gelegen hätte, dann würde er einen Gegenstand, der ihn immer und immer wieder an die schrecklichen Bilder ihres Todes erinnert, nicht in seiner Nähe wissen wollen. Die Ermittler haben genug gehört und glauben, dass sie nun genug Gründe für eine vorläufige Festnahme wegen Mordes und Fahrlässigkeit haben. Doch bleibt ihnen nicht viel Zeit, um diesen Vorwurf zu belegen. Bereits in 5 Tagen würde die Anklagefrist verstreichen. Aber wer ist Tyrell Prohibition überhaupt? Diese Frage soll Tyrells direktes Umfeld sowie sein digitaler Fußabdruck beantworten. Tyler, ein Freund von ihm und Chandra, beschreibt ihn als lustig und irgendwie unbeholfen. Er selbst lernte den 2 Jahre älteren Tyrell, kurz nachdem er gerade auf die Highschool gekommen war, kennen. Er war es, der Tyrell und Chandra im Januar 2017, also nur wenige Monate vor ihrem Tod, miteinander bekannt gemacht hatte. Die beiden fingen an, viel miteinander zu unternehmen, und irgendwann habe man keinen der beiden mehr alleine treffen können. Immer hingen sie nur zusammen rum. Einmal habe Tyler Chandra sogar ganz direkt gefragt, ob sie etwas für Tyrell empfinden würde, doch verneinte sie dies. Stattdessen hatte sie das Gefühl, sie und er seien auf irgendeine Weise miteinander verbunden. Doch auf welche Weise, das wisse sie nicht, habe sie Tyler erklärt. Im April, etwa 1 Monat vor ihrem Tod, habe sie in einer Nachricht an ihren Freund Tyler geschrieben: »Ich und Tyrell, wir werden uns umbringen.« Natürlich habe Tyler versucht, ihr das auszureden. Er habe ihr in seiner Hilflosigkeit sogar gedroht, eine Suizid-Hotline anzurufen und sie dort zu melden, woraufhin sie nur entgegnete, dass das eh nicht helfen würde. Weiter führt Tyler aus, dass ein Teil von ihm nie wirklich geglaubt hatte, dass sie es ernst meinen und ihren Plan in die Tat umsetzen würde. Tyrell hingegen hatte ihm gegenüber von derartigen Absichten oder einem Pakt nie etwas erwähnt. Aber das heiße nichts. Der 17-Jährige sei ohnehin ein Geheimniskrämer, der nie viel von sich preisgab und so einiges zu verheimlichen versuchte. So auch seine seltsamen Todesfantasien. Tyler ist davon überzeugt, dass Chandra depressiv war und dass Tyrell diese Gelegenheit nutzte, um seine Fantasie zur Realität werden zu lassen. Und er sollte Recht behalten. Was die Ermittler in Tyrells sozialen Netzwerken, Nachrichten und E-Mail-Postfächern finden, ist schockierend. Bereits im Januar schrieb er einem Freund, dass Chandra sterben würde, und je näher die Beamten ihrem Todestag kommen, desto mehr Nachrichten dieser Art finden sie. 17 Tage vor dem Tod der 16-Jährigen fand die schriftliche Konversation mit dem Freund statt, der Tyrell am 6. Mai zurück zum Tatort brachte und im Anschluss ebenfalls von der Polizei verhört wurde. Begonnen hatte der Nachrichtenwechsel mit einer SMS von Tyrell. Willkürliche Frage: Was würdest du tun, wenn sich jemand, den du kennst, umbringen will? Na, sie ihm ausreden. Die Sache ist, irgendwie will ich ihr dabei helfen, es zu tun. Es ist, als würde man mit Mord davonkommen. Darüber rede ich nicht mit dir. Ups, tut mir leid. Wenige Tage vor Chandras Tod verfasst Tyrell dann eine weitere Nachricht an besagten Freund. Ich mach keine Witze, ernsthaft. In 1 Woche oder 2 wird es soweit sein. Nicht cool, Tyrell. Kann sein, dass du eine Weile nichts von mir hörst. Okay, und warum? Wenn die Polizei kommt, um mich zu befragen, ich werde versuchen, es so aussehen zu lassen, als hätte ich ihr geholfen. Bei der Durchsuchung von Tyrells Handy finden die Beamten außerdem eine Reihe gelöschter Nachrichten, die zwischen ihm und Chandra den Austausch fanden. Aus ihnen geht ganz klar hervor, dass es tatsächlich eine Art Pakt gegeben hatte und dass Tyrell Chandra zugesichert hatte, ihr in den Tod zu folgen. Doch es kommt noch schlimmer. Darf ich deinen Tod filmen? Ist mir egal. Ich werde es mir wieder und wieder ansehen und dabei darüber nachdenken, wie großartig die kommenden Monate für mich werden. In einer anderen Konversation schreibt er: Darf ich deinen Körper verstümmeln, deinen Kopf abtrennen und ihn irgendwo begraben? Mir egal. Neben den Nachrichten können die Ermittler auf Tyrells Handy noch das Video von Chandras Ableben sicherstellen, welches er vom Display des Handys, mit dem er gefilmt hatte, abgefilmt und es sich in den Stunden nach ihrem Tod immer und immer wieder angesehen hatte. Genauso, wie er es im Schriftverkehr mit Chandra angekündigt hatte. Dass Tyrell ganz andere Absichten verfolgte, als Chandra zu helfen, beweisen diese Nachrichten zur Genüge. Sie war ihm völlig egal. Stattdessen hatte er sie instrumentalisiert und benutzt, um seine morbide Faszination für den Tod zu stillen. Doch würde sich der Einfluss, den sein Verhalten auf Chandra hatte, auch strafrechtlich beweisen lassen? Chandra hatte die letzten Schritte, die zu ihrem Tod führten, schließlich selbst unternommen. Dafür gibt es handfeste Beweise in Form eines Videos und eines Abschiedsbriefs. Fraglich bleibt, ob man Tyrell wegen einer Mitschuld an ihrem Tod auch strafrechtlich belangen können wird. Aus strafrechtlicher Sicht muss die Staatsanwaltschaft dem 18-Jährigen nachweisen, dass er mit seinen Handlungen und seinem Vorsatz den Straftatbestand des Mordes ersten Grades erfüllt hat. Dass Täter und Opfer in diesem Szenario aber scheinbar die gleichen Absichten verfolgt haben, ist dabei nicht gerade hilfreich. Die zentrale Frage ist, ob Chandra am 5. Mai auch gestorben wäre, wenn es Tyrell nicht gegeben hätte. Während die Ermittler Tyrells Plan weiter aufdecken, wird auch Chandras Mutter darüber informiert, dass man einen Tyrell Prohibition mit dem Verdacht, etwas mit dem Tod ihrer Tochter zu tun zu haben, festgenommen hatte. Ein Name, der ihr bislang nie untergekommen war. Und auch Tyrells Mutter gibt an, von ihrem Sohn noch nie etwas von einer Chandra Brown gehört zu haben. Was seltsam ist, wenn man bedenkt, dass die beiden laut der Aussagen ihrer Freunde jede freie Minute miteinander verbracht hatten. Die Nachricht, dass es im Fall von Chandras Tod eine Festnahme gegeben hatte, verbreitet sich schnell in der kleinen Community von Spanish Fork. Und innerhalb der Bevölkerung stellen sich viele besorgte Eltern nun die Frage, was passiert, wenn der Junge, der fasziniert vom Tod ist, ein anderes Mädchen in den Suizid getrieben, dabei zugesehen und sogar gefilmt hatte, wie sie starb, wieder auf freien Fuß kommen würde, sollte es den Ermittlern nicht gelingen, den dringenden Tatverdacht ausreichend zu beweisen? Würde er sich direkt das nächste Opfer suchen? Was, wenn es ihr eigenes Kind trifft? Am 10. Mai, kurz vor Ablauf der Anklagefrist, folgt aus diesem Grund eine weitere Vernehmung Tyrells. Wenn klar gewesen wäre, dass sie ihr nicht in den Tod folgen, hätte sie es dann trotzdem getan? Ich weiß es nicht. Wie ist das abgelaufen? Sie sagte, ich will sterben, und sie daraufhin, okay, dann los? Haben sie ihr gesagt, was sie hören wollte, damit sie es durchzieht? In dieser Nacht? Ja, das habe ich. Ich habe online 7 einfache Arten gefunden, sich umzubringen. Sie fanden den Ort und dann? Die Schlinge. Sie haben die Schlinge gebunden. Haben Sie sie auch befestigt? Ich sorgte dafür, dass sie fest sitzt. Das war mein Part. Tyrell hatte die Schlinge also geknüpft und sie Chandra um den Hals gelegt. Doch wo endet also die bloße Hilfestellung und wo fängt ein Tötungsdelikt an? Wie viel Hilfe ist zu viel Hilfe? Als Tyrell zu dem Video befragt wird, warum er dieses abgefilmt und sich immer wieder angesehen hatte, sagt er Folgendes. Was haben Sie empfunden, als Sie das Video sahen? Hatten Sie Angst? Waren Sie aufgeregt? War es Adrenalin? Wie war das für Sie? Ich weiß es nicht. Es war irgendwie beängstigend und aufregend. Ja. Wenn das nicht passiert wäre, hätten Sie dann einen anderen Weg gefunden, jemanden zu töten? Ich weiß es nicht. Die Beamten haben genug gehört. Nach dieser letzten Befragung erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Mordes, Fahrlässigkeit und Leichenschändung gegen Tyrell. Die Strafverteidigung hingegen argumentiert, dass ihr Mandant nicht für den Tod von Chandra Brown verantwortlich gewesen sei und lediglich dabei geholfen habe, ihren ohnehin festen Entschluss in die Tat umzusetzen. Tyrell Prohibition plädiert im Oktober 2017 auf nicht schuldig. Nun liegt es an der Staatsanwaltschaft, die Geschworenen vom Gegenteil zu überzeugen. Im Zuge der Prozessvorbereitungen werden von der Staatsanwaltschaft auch die Briefe gesichtet, die Tyrell aus der Untersuchungshaft heraus an seine Freunde geschrieben hatte. In diesen Zeilen gewährt der Angeklagte einen detaillierten Einblick in seine verdrehte Gedankenwelt und spielt seinen Gegnern damit genau in die Karten. So hatte er zum Beispiel an einen Freund geschrieben, dass er sich einen Strick über den Arm tätowieren lassen wolle. Zudem bat er seinen Freund, für ihn den Kontakt zu Michelle Carter herzustellen. Die 17-Jährige hatte ihren 18-jährigen Freund Conrad Roy 2014 per SMS zum Suizid gedrängt und war im Februar 2015 vor dem Gericht von Massachusetts wegen fahrlässiger Tötung zu 15 Monaten Haft verurteilt worden. Seit ihrer Entlassung führt Michelle Carter ein Leben unter dem Radar und scheint, vermutlich auch zu ihrer eigenen Sicherheit, das Auge der Öffentlichkeit zu meiden. Der Fall hatte zum damaligen Zeitpunkt mit zahlreichen Dokumentarfilmen große mediale Aufmerksamkeit erlangt und war scheinbar auch an Tyrell nicht vorbeigegangen. So schrieb er in dem Brief an seinen Freund in Bezug auf Michelle Carter: »Wir würden uns bestimmt gut verstehen.« Natürlich kam der Kontakt nicht zustande, zumindest bis jetzt. Neben dieser moralisch verwerflichen Bitte rief Tyrell seine Freunde und Angehörige in seinen Schreiben außerdem dazu auf, nicht mit den Ermittlern zu kooperieren und sich auf das Recht zu schweigen zu berufen, womit er sich zusätzlich mehrere Anzeigen wegen Zeugenbeeinflussung einhandelt. Nur wenige Wochen später dann die unerwartete Wendung. Tyrells Verteidiger wenden sich mit der Bitte, einen möglichen Vergleich, also eine Einigung auszuhandeln, an die Staatsanwaltschaft. Zeitgleich prüfte man dort den Straftatbestand des Kindesmissbrauchs, in den USA ebenfalls ein Verbrechen ersten Grades. Und da Chandra vor dem Gesetz von Utah noch als minderjährig galt, wäre es denkbar, dass eine Klage wegen Kindesmissbrauchs größere Aussichten auf Erfolg hätte als eine Anklage wegen Mordes. Das Strafmaß würde in diesem Fall 5 Jahre bis lebenslänglich betragen. Ob man vor Gericht jetzt also auf Risiko setzt und den Freispruch einer potenziell gefährlichen Person riskiert oder aber mit einem Vergleich auf Nummer sicher geht, die Entscheidung liegt bei Chandras Familie. Mutter Sue, Bruder Dustin und ihre Freunde sind sich sicher. Tyrell hatte Chandras Urteilsvermögen getrübt, ihre Emotionen manipuliert und ihr das Gefühl gegeben, allein in dieser Welt zu sein. Hätte sie Tyrell im Januar 2017 nicht kennengelernt, wäre sie noch am Leben. Da es jedoch unmöglich ist, vorherzusehen, ob die Beweislast schwer genug wiegt und wie sich die Geschworenen entscheiden werden, wählt Chandras Familie den sicheren Weg. »Wenn wir verlieren, kommt er frei. Und das wäre nicht richtig«, begründet Sue ihre Entscheidung. Am 23. Oktober 2013 muss Sue dann dem Mann, der ihrer Tochter höchstwahrscheinlich das Leben kostete, gegenübertreten. Vor Gericht gesteht Tyrell Prohibition, wie vereinbart, dass er den Mord an Chandra Brown begangen hatte, dass er wusste, was er tat und mit Vorsatz gehandelt hatte. In der Konsequenz wird er wegen des Tatbestandes Child Abuse Homicide zu einer Haft von vorerst 5 Jahren verurteilt. Ob daraus doch eine lebenslange Haftstrafe wird, gilt es, nachdem Tyrell seine ersten 5 Jahre in Haft verbüßt hat, erneut zu verhandeln. Mutter Sue blickt diesem Tag mit absoluter Entschlossenheit entgegen. »Wir werden dort sein, um Nein zu sagen. Chandra ist immer noch weg und wird es bleiben. Sie wird nie wieder zurückkommen. Nicht heute, nicht morgen, niemals.« Vor Gericht war Tyrell nach der Verkündung seines Urteils aufgestanden und sagte, es täte ihn leid. Aber man kann nicht 10 Minuten lang jemandem beim Sterben zusehen und dann einfach sagen, es täte einem leid, sagt sie. Auf Chandras Trauerfeier in Spanish Fork versammeln sich Freunde, Mitschüler, Angehörige und Fremde, um Chandra zu verabschieden und ihr Beileid auszudrücken. Für den Abschied hatte Sue die Lieblingsanziehsachen ihrer Tochter rausgesucht, ihr die leuchtend blauen Haare aus dem Gesicht gestrichen und ihr einen Kuss auf die Stirn gegeben. Zu akzeptieren, dass sie ihre Jelly nie wiedersehen und ihr herzliches Lachen nie wieder hören wird, fällt ihr schwer. Wie soll ein Mensch verstehen, was nicht sein kann, weil es nicht sein darf? Trotz all der Trauer will sie jedoch nicht das Positive aus den Augen verlieren. Tyrell hat Chandra das Leben genommen, aber unsere Erinnerung bleibt. Ich bin sehr stolz, dass ich ihre Mutter sein durfte, sagt sie. Noch heute ziert ihr ansonsten blondes Haar eine blau gefärbte Strähne. Ein Zeichen dafür, dass Jelly immer ein Teil von ihr sein wird und immer bei ihr ist. Auch Dustin vermisst seine 18 Jahre jüngere Schwester sehr. Ich weiß nicht, ob es Licht am Horizont gibt. Aber wenn es etwas gibt, das man aus einer so schrecklichen Sache lernen kann, dann ist es, die Momente, die man mit seinen Lieben hat, zu schätzen und für die Menschen da zu sein, die man liebt. Es könnte ihr Leben verändern. Beigesetzt wird Chandra Brown an dem Ort, an dem ihre Erinnerungen liegen, in ihrer alten Heimat Twin Falls in Idaho. Wie groß das Loch ist, das Chandra in den Herzen ihrer Lieben hinterlassen hat, ist deutlich spürbar. Und eines ist sicher: Vergessen wird man sie nie. 2018 verabschiedet der Staat Utah ein neues Gesetz, das die Beihilfe zum Suizid mit dem Totschlag zweiten Grades gleichsetzt und unter Strafe stellt. Davon abzugrenzen ist der assistierte Suizid, der die medizinische Sterbehilfe in vielen Staaten der USA regelt. Nachdem Tyrell Prebischen 2023 die ersten 5 Jahre seiner Haft verbüßt hatte, legte er beim Berufungsgericht Einspruch gegen sein Urteil ein. Er argumentierte, dass er in einer unteren Instanz unzureichend von seinen Anwälten beraten wurde und nicht ordnungsgemäß über sein Recht auf Berufung gegen seine Verurteilung informiert worden war. So hatte Tyrell nach einem Gespräch mit seinem Anwalt lediglich mit einer Bewährungsstrafe gerechnet, weshalb er nun dessen Kompetenz anzweifle. Nach einer Befragung des zuständigen Strafverteidigers wurde der Berufung jedoch nicht stattgegeben. Tyrell Prebischen verbüßt seine Strafe bis heute.
Okay, auf jeden Fall mal wieder eine der Folgen, wie so oft in letzter Zeit, bei der ich hoffe, dass die Triggerwarnung sehr ernst genommen wurde.
Mhm. Ich habe es ja jetzt aber auch mehr als einmal erwähnt.
Es ist,
und ich werde es nochmal sagen gleich.
Ja. Ich finde es richtig krass. Ich bin total schockiert.
Mhm. Ich hatte es auch richtig mitgenommen.
Total. Ich saß hier, ich konnte es gar nicht glauben.
Mhm.
Insbesondere auch, weil das ja wieder unheimlichen Diskussionsstoff für Grundsatzfragen gibt.
Ja. Muss man rechtliche Grundsatzdiskussionen,
genau,
die sowieso,
genau,
momentan sehr präsent sind.
Wir hatten ja auch quasi so ein, also ich hatte so einen Moment während des Vortrags quasi, wo wir dann auch kurz pausiert haben und wir uns dann darüber unterhalten haben, ist es denn strafbar? Ist es denn
zu
Verbrechen? Ist das ein Verbrechen, was Tyrell gemacht hat? Ist es eins überhaupt?
Mhm.
Wenn sie das wirklich wollte, ist das etwas, also was ist das für ein Straftatbestand? Weil letztlich wurde sich da verglichen.
Ja.
Das heißt,
also eigentlich auch nach deutschem Recht, so wie ich das verstanden habe, ich bin keine Juristin, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, wäre die reine Assistenz erstmal kein Straftatbestand, weil der Suizid an sich keine Straftat ist. Auch nach deutschem Gesetz nicht. Aber wenn bei dem Assistierenden ein Tötungsvorsatz von vornherein bestanden hat, dann bewegen wir uns natürlich an einem rechtlich sehr kritischen Punkt. Und natürlich ganz zentral die Frage, die ich mir halt auch stelle, wäre Chandra an jenem Tag ohne Tyrells Zutun gestorben?
Ja.
Und das war ja auch die Frage, die man sich vor Gericht gestellt hat.
Es hat doch sogar der Strafverteidiger von Tyrell, wenn ich mich richtig erinnere, hat doch sogar gesagt, das wäre ohne Tyrell nicht passiert, aber
richtig,
auch nicht ohne Chandra.
Ja, gut, das, ja.
Ich finde den Satz extrem krass.
Mhm.
Ich finde den Satz auch problematisch. Ich finde ihn so problematisch, wie ich ihn wahr finde. Also, weißt du, was ich meine?
Mhm.
Das ist halt.
Meinst du, dass die beiden sich hochgeschaukelt haben gegenseitig?
Wir waren ja nicht dabei. Das ist ja das Problem. Ich kann nicht wissen, was genau da passiert ist. Aber es gibt ja diese Nachrichten. Es gibt Beweise dafür, auch in dem Abschiedsbrief, dass Chandra das selbst gewollt hat. Und dann möchte ich gerne nochmal zurück zu der Frage, ist es denn jetzt strafbar oder nicht? Weil man könnte ja auch, jetzt mal richtig blöd, ne? Nicht nur den Bogen schlagen über die Frage, wenn ich jemanden direkt assistiere dabei, dann wird es eine Straftat, weil ich demjenigen das Leben nehme indirekt, sondern eher sogar, also jetzt mal so super abstrakt gedacht, ne, aber der Gedanke kam mir halt einfach. Eine Selbsttötung ist nicht strafbar, logisch. Aber was ist denn, wenn ich jemandem bei einer Selbsttötung helfe und damit Erfolg habe? Ist das dann, oder, also jetzt wahrscheinlich ist es das nicht und ich rede jetzt überhaupt nicht über Gesetzestexte, aber der Gedanke, der mir kam, war, Kann das ausgelegt werden als Beihilfe zur Tötung eines Menschen? Auch wenn die Selbsttötung nicht strafbar ist, wenn du aber von außen eingreifst.
Ich glaube, dass dann wirklich wie mittelbar die in Anführungszeichen Täterschaft
ja,
ist.
Ja, genau, aber wenn sie unmittelbar ist, ist es dann Beihilfe zum Mord? Weil es nicht der eigene Körper ist, sondern.
Beihilfe zum Mord schon mal nicht. Beihilfe zum Suizid.
Ja, das ist doch das, worauf ich hinaus will. Mhm. Das ist ja meine Moralfrage jetzt. Also das, was in meinem Kopf passiert, ist die Frage, nicht Beihilfe zum Suizid, sondern Beihilfe zum Mord, weil das Leben eines anderen betrifft. Verstehst du, was ich meine?
Nee, aber Mord würde ja die Erfüllung eines Mordmerkmals voraussetzen. Was ja, wovon wir ziemlich weit entfernt sind, wenn eine Selbsttötungsabsicht bei der betreffenden Person existiert. Deswegen sagt man ja auch, man spricht nicht mehr von Selbstmord, weil das nichts mit, Mord ist eine Straftat. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst, aber ich krieg den Gedanken, den ich habe, nicht rübergebracht, weil ich glaube, du weißt, also das ist nicht schlimm.
Dann krieg
aber ich
es
vermute,
nicht gegriffen,
nee,
was du
ist
meinst.
Überhaupt gar kein Problem. Dann lassen wir den Gedanken jetzt so stehen. Der geht in eine ganz andere Richtung, aber ich krieg's halt nicht gegriffen, um das so klar zu machen, dass das irgendwie verständlich ist. Mhm. Das, was du sagst, ist mir natürlich klar.
Ja, ich möchte hier halt auch definitiv nicht mit spekulativem Halbwissen glänzen, ne, weshalb ich mich bei solchen Gedankenexperimenten nur bedingt aus dem Fenster lehnen würde. Ich glaube, ich habe eine dunkle Idee von dem, was du ausdrücken möchtest. Ich kann versuchen, dich nochmal da abzuholen.
Gerne.
Wenn wir falsch liegen, dann gehen wir es auf. Mhm. Nochmal am Beispiel aktiver, passiver Sterbehilfe zum Beispiel. Ja. Wenn ich dir lediglich einen Strick besorge, dann mache ich mich damit nicht strafbar. Wenn ich dir den Strick aber umlege und die letzten Schritte, die zu deinem Tod führen, unternehme, dann haben wir es mit einer Straftat zu tun. Nämlich, wenn ich mich nicht irre, ist es dann eine Tötung auf Verlangen, Paragraph 216 StGB. Denn hier heißt es, ist jemand durch das ausdrückliche und ernstliche Verlangen des Getöteten zur Tötung bestimmt worden, so ist auf Freiheitsstrafe von 6 Monate bis zu 5 Jahren zu erkennen. Das heißt eben dieses zur Tötung, ich bestimme dich zur Tötung, womit du den aktiven Tötungspart innehast.
Okay, das hilft mir bei meinem Gedanken, weil das meinen Gedanken quasi aushebelt, weil es einen eigenen Paragraph für die Aktivität der anderen Person gibt, die nicht der oder diejenige ist, die sich da selbst töten möchte.
Okay.
So, das war genau der Knoten, den ich im Kopf hatte. Was passiert, wenn die Aktivität ausgelagert wird, sozusagen.
Okay.
Das war mein Problem.
Dann haben wir es mit einem Tötungsdelikt zu
tun. Auf Verlangen, okay.
Genau, dann haben wir es nach deutschem Recht mit einem Tötungsdelikt zu tun, was ja auch ein viel diskutiertes Problem halt eben der aktiven Sterbehilfe ist, wo es dann aber auch wieder viele Argumente gibt, warum aktive Sterbehilfe unter gewissen Umständen erlaubt sein sollte. An dieser Stelle ein Verweis auf Justitias Wille, großartiger Podcast, einzig und allein zu diesem Thema. Versucht auch nicht einen in irgendeine Richtung zu drücken, sondern informiert wirklich sachlich, sodass man sich darüber informieren und gegebenenfalls eine Meinung bilden kann oder eben auch nicht. Naja, sprengt an dieser Stelle den Rahmen. Auf jeden Fall, ist es das, was auch diesen Fall so schwer gemacht hat, weil eben bei Chandra eine Selbsttötungsabsicht erkennbar war durch diesen Abschiedsbrief, nicht zuletzt. Aber eben auch ein gewisser und sehr deutlicher Tatvorsatz und auch tatsächlich manipulatives und missbräuchliches Verhalten seitens Tyrell, wie man ja auch in den ganzen zahlreichen Nachrichten und so erkennen konnte. Aber was eben, finde ich, bei Chandra erschwerend hinzukam, es ist in diesen Fällen ja oft die Rede von Sound Judgment. Also du musst dazu in der Lage sein, diese Entscheidung über Leben oder Tod für dich selbst treffen zu können. Und das finde ich halt tatsächlich ist bei minderjährigen Personen, die sich in einer extrem bewegten Phase ihres Lebens finden, nämlich mitten in der Pubertät, wahnsinnig schwierig. Und letzten Endes finde ich auch den Ausgang dieses Falls extrem schwierig. Ich meine, gut,
Tyrell wurde erstmal zu 5 Jahren Haft verurteilt. Das gilt es dann neu zu diskutieren, inwieweit dieses Strafmaß noch erweitert wird.
Aber ja, aufgrund eines Vergleichs.
Genau.
Der sich ja nicht auf die ursprüngliche Anklage bezog. Und ich finde es interessant, weil klar, es gab diese Tötungsabsicht. Und ich glaube, in Amerika, ich finde das immer so schwierig, weil in Deutschland ist ja Mord nicht an der Absicht zu messen.
Ja.
Aber stimmt. Ich weiß nicht, wie es in Amerika ist. Die Sache ist halt die, dass ja erst First Degree Murder im Raum stand. Und das heißt, die haben ja die Unterscheidung gemacht, so wie ich den Gedankengang vorhin hatte, um dann einen Vergleich zu schließen mit einem anderen Strafmaß und mit einem anderen Straftatbestand. Was ja in Amerika gerne gemacht wird, dass quasi einfach ein anderer Straftatbestand, der irgendwie passt, hergenommen wird, quasi genau.
Weil man nicht sicher ist, ob man den ersten erfüllt kriegt, durchkriegt.
Genau, ja, genau. Aber es ist ja ein deutlicher Unterschied. Wir haben ja gerade drüber gesprochen. Also jetzt mal, wir waren ja nicht dabei, ne? Aber das, was ja passiert ist, laut dem, was dokumentiert wurde in diesen Dokus und so weiter, die du ja geschaut hast und laut deinem Vortrag, ist ja, dass Tyrell ihr den Strick gekauft hat und ihr dann quasi dabei zugesehen hat, wie sie starb und das aufgezeichnet hat. Und laut unserem Paragraphen wäre das ja nicht strafbar, weil er hat ihr den Strick, wie wir vorhin darüber gesprochen haben, lediglich in Anführungsstrichen gegeben.
Richtig, und das ist auch das, und das war ja auch auf dem Video offensichtlich zu sehen, dass Tyrell nicht selbst aktiv wurde. Und genau das war ja auch die Herausforderung, vor der die Staatsanwaltschaft stand, weshalb sie sich dazu entschieden haben, auf Nummer sicher zu gehen, trotz der Grausamkeit von Tyrells Verhalten und einem gewissen Vorsatz, den man da auf jeden Fall erkennen konnte und auch einer Abartigkeit der Seele, sagen wir es einfach mal so, haben sie gesagt, okay, vor Gericht, wir sind nun mal an gewisse Regeln gebunden, können wir nicht garantieren, dass wir das durchkriegen. Und bevor es zu einem Freispruch kommt, weil wir diesen Straftatbestand nicht erfüllt kriegen, gehen wir lieber auf Nummer sicher.
Und vergleichen uns.
Ja, oder beziehungsweise vergleichen uns und einigen uns auf einen Straftatbestand mit geringerem Strafmaß.
Um wenigstens ein bisschen Gerechtigkeit herzustellen.
Genau. Ja.
Ja.
Aber sehr unbefriedigend.
Ja, total. Aber abgesehen davon, wir müssen auch bitte noch mal kurz darüber sprechen. Ich find's halt so krass, weil eigentlich ist es echt smart, auf die perfideste Art und Weise, die es sein kann. Weil er ja sagt, er war fasziniert vom Tod. Jetzt unterstelle ich, dieser Mann wollte jemanden sterben sehen, ohne selbst dafür verantwortlich gemacht zu werden.
Er hat ja auch gesagt, es ist so, als würde man mit Mord davon kommen.
Das ist so krass.
Deswegen, es ist unfassbar manipulativ, krank.
Also es ist wirklich, ich bin total schockiert davon, wie ein Mensch so sein kann. Also wie perfide kann man an etwas drangehen und wie...
Wie manipulativ kann man seine eigene...
Seinen eigenen Wunsch, also das ist so...
Neugierde auch.
Total. Ich finde es halt richtig, richtig krass. Ich glaube, sowas hatten wir hier auch noch nie. Und wir hatten schon vielfache Manipulationen. Aber jemanden sozusagen mit Absicht in den Tod zu manipulieren, damit man seine eigenen Sehnsüchte oder Faszinationen befriedigen kann.
Vor allem.
Das ist wirklich anders. Ja. Ekelhaft.
Richtig. Und ich finde vor allem, es wirkt doch fast so... Scheinbar waren die beiden, laut der Freunde, ja super dicke, also Chandra und Tyrell. Aber wie kann es denn sein, dass er niemandem von ihr erzählt hat, auch
und
seiner
umgekehrt.
Mutter nicht und
ich find's
umgekehrt?
Auch so krass. Ja.
Also, ich finde, das macht fast den Anschein, als hätte er sich bewusst ein geeignetes Opfer eben für diesen perfiden Plan gesucht.
Total.
Und ich finde es krass, dass man rechtlich keine Möglichkeit hatte,
dem so habhaft zu werden, dass man sich halt vergleichen musste hinten raus, um irgendwas zu tun.
Und das geht nicht wirklich in meinen Kopf.
Ja.
Dass man diese extreme Abartigkeit, die ja wirklich sehr deutlich ist, dass das nicht genug war, um zu zeigen, dieser Mensch ist gefährlich und das potenziell nicht nur für Chandra, sondern auch viele andere Menschen. Und wer weiß, wenn er irgendwann entlassen wird, ob er nicht noch anderen Leuten gefährlich wird.
Das finde ich halt auch
Weil
so krass.
Weil das...
Ja,
er nicht der,
da ist ja was nicht richtig.
Richtig.
Also,
und dass er nicht der einzige Mensch mit dieser perfiden Neugier zu sein scheint, der irgendwie einen Kick oder ein Thrill daraus zieht, andere Menschen systematisch in den Tod zu treiben. Das hören wir gleich noch, aber ja.
Ja, ich habe noch eine, ich habe noch eine Anmerkung. Und zwar finde ich, was ich halt richtig krass finde, man hat ja, also es gibt ja Aufnahmen von Tyrell, wo er völlig aufgelöst ist,
das ist
und
das.
Sagt, das finde ich halt auch krass. Und sagt, I was scared to death oder sowas hat er
und
gesagt.
Und man kauft es ihm in diesem Moment.
Total.
Also er wird
und ich glaube das auch. Ich glaube das auch, dass der in dem Moment einfach nur da weg wollte, weil er vielleicht auch in dem Moment kapiert hat, was er gemacht hat. Aber es wäre ja nicht der erste Mensch, ohne jetzt irgendwas unterstellen zu wollen, ich glaube, der Mann sitzt ja noch im Kittchen, es wäre ja nicht der erste Mensch, bei dem es so ist, dass er nach der ersten Erfahrung in Bezug auf diese ganze Sache lockerer werden würde unter Umständen. Mhm. Weshalb ich diesen Punkt mit dem, was passiert denn, wenn dieser Mann in Freiheit kommt? Mhm. Was passiert denn, wenn der auf andere losgelassen wird?
Ja.
Und was ist, wenn man den wieder auf die Welt loslässt, wenn
Richtig.
Er wieder rauskommt,
und
was, wenn er den falschen beziehungsweise für ihn richtigen Leuten begegnet.
Ja, und ich finde das, also klar, wir hatten diese initiale Schockreaktion, die man ja aber auch bei vielen Serientätern beobachtet hat. Danach erfolgt ja auch erstmal bekannterweise diese Abkühlung nach der Tat. Ne? Also man hat diese Schockreaktion, einem wird bewusst, was man da getan hat und dann kommt es erstmal super lange zu keiner weiteren Straftat, bis es dann eben das zweite Mal passiert und mit jedem weiteren Mal sinkt die Hemmschwelle weiter. Und ich finde, allein schon die Briefe, die er aus der Untersuchungshaft rausgeschrieben hat, wo er zum Beispiel gesagt hat, dass er gerne mit der anderen Mörderin bekannt gemacht werden würde, die im Wesentlichen das Gleiche getan hat wie er, nur eben mit ihrem Freund, weil sie sich super verstehen würden und so. Also ich finde, sowas ist schon im höchsten Maße bedenklich. Und auch, dass er sich zum Beispiel eine Schlinge auf den Arm tätowieren lassen will. All das zeigt ja nicht gerade, dass er
das bereut.
Eben, dass er von Reue zerfressen ist. Im Gegenteil, dass er sich mit dieser Tat rühmt und brüstet. Und das ist extrem bedenklich.
Ich finde es einfach so krass. Mir war überhaupt nicht klar, also doch, mir war klar, dass es sowas gibt, natürlich. Wir haben ja über sowas schon mal gesprochen, aber dass es in so einem konkreten Fall genau so passiert ist, dass jemand wirklich jemand anderen in den Tod manipuliert hat.
Das
sich selbst daran zu erfreuen, das ist, geht mir überhaupt nicht in den Kopf.
Ja, und das.
Vor allem so junge Menschen, ne?
Ja.
So.
Das ist das Einzige, wo man vielleicht noch drauf schieben könnte, das Alter irgendwie. Und es ist halt wirklich kein Einzelfall.
Boah, da würde ich eigentlich eher noch fast sagen, aber wehret den Anfängen, aber mal ganz schnell und ganz gewaltig in so jungem Alter so weit abzuziehen, das wird nicht besser mit dem Alter.
Oder das.
Das wird nicht besser. Also, das finde ich, das ist genau der Gedanke. Das finde ich leider noch am schlimmsten.
Was man halt, wie gesagt, man sagt ja oft bei Leuten, die sehr jung straffällig werden, die sollten sehr streng abgeurteilt werden. Danach könnte es noch die Chance auf Besserung geben. Ist aber in so einem Fall auch wirklich ein großes Risiko, das herauszufinden. Weil der Preis, den man im Zweifel dafür zahlt, also den zahlt man vor allem nicht selber als Richter, der darüber entscheidet, sondern das ist irgendeine unschuldige Person, die zur falschen Zeit am falschen Ort ist wahrscheinlich.
Ja, und wir reden ja hier aber auch über einen Fall, wo es leider ganz, ganz schreckliche Auswirkungen gab und wo es jetzt nicht um, ich sag jetzt einfach mal so ganz salopp, Ladendiebstähle oder irgendwas oder
stimmt,
häufigeres Schwarzfahren oder irgendwelche Vergehen im kleineren Rahmen geht, sondern um ein äußerst manipulatives, sehr durchdachtes Verhalten, was ich sehr gefährlich finde, weil das natürlich darauf schließen lässt, dass da was nicht in Ordnung ist, in Anführungsstrichen, und also im gesellschaftlichen Sinne, ja. Da stimmt ja was nicht, da muss man ja was machen. Das wird nicht reichen, den dann einfach möglichst hart zu verurteilen. Weil du musst halt gucken, was ist denn da los, dass das so umgesetzt werden konnte, dass er überhaupt dazu in der Lage war. Weil wir haben eine Empathie. Wir haben ein Gefühl für unsere Mitmenschen im Normalfall, das uns davon abhalten sollte, solche Dinge umzusetzen.
Vor allem dieses, diesen Überlebenskampf, Sterbensprozess,
so
10 Minuten lang zu filmen, ohne einzugreifen. Setzt euch mal 10 Minuten einfach irgendwo hin und realisiert mal, wie lang das ist.
Ja.
Und sich das Video danach immer und immer wieder anzusehen.
Ja.
Er hatte es ja sogar mit seinem eigenen Handy von diesem Handy, mit dem er gefilmt hatte, abgefilmt.
Ja.
Für seine eigenen Memoiren, was weiß ich.
Also
jetzt mal abgesehen von der Frage, ob er Gliedmaßen mitnehmen darf.
Ja, ja, auch das. Ne? Also 5 Jahre sind wenig. So, ich glaube, da sind wir uns einig.
Ja, ich glaube auch.
Vielleicht machen wir auch an der Stelle, was das angeht, einen Haken darunter. Ja. Und reden einfach noch ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen was Präventives. Ich habe noch halt, wie gesagt, so ein bisschen.
Prävention ist immer gut.
Prävention ist immer gut. Ich habe noch so ein bisschen zu Depressionen gerade im Teenageralter recherchiert und so. Wie erkennt man es? Wie unterscheidet sich eine wirklich ernstzunehmende depressive Episode von der üblichen vom Teenager-Blues, ja, den wir alle kennen, ja, glaube ich. Während der Pubertät formt sich die Identität des Teenagers. Es findet ein Abnabelungsprozess von den Eltern statt, wodurch die Beziehungen zu den Freunden immer bedeutender werden. Analog dazu wächst aber auch die Angst davor, anders als die anderen zu sein, was bei jungen Heranwachsenden oft eine emotionale Unsicherheit hervorruft, was Teenager besonders anfällig für soziale Einflüsse macht. Das heißt, obwohl Jugendliche durchaus ihre eigene Meinung haben, ändern sie diese je nach dem Druck, den sie von den anderen spüren. Und wenn Jugendliche von ihrem sozialen Umfeld unter Druck gesetzt werden, kann dies dazu führen, dass sie Dinge tun, die sie eigentlich gar nicht tun wollen. Aus diesem Grund ist es super wichtig, dass Eltern wissen, wie sie ihre Kinder dabei unterstützen können, mit sozialem Druck umzugehen. Und das können sie tun, indem sie ihren Kindern zum Beispiel beibringen, Nein zu sagen und ihren Standpunkt zu vertreten. Zudem wird Eltern empfohlen, ihre Kinder dabei zu unterstützen, Freundschaften in verschiedenen sozialen Umfeldern zu schließen. Denn verschiedene Freundeskreise bieten den Vorteil unterschiedlicher Optionen und die Heranwachsenden sind nicht auf ein einziges Umfeld angewiesen, sollte es dort mal zu Problemen kommen. Das, finde ich, war ein Tipp, den ich sehr smart fand und der mir damals, glaube ich, weitergeholfen hätte an der einen oder anderen Stelle.
Ja, aber jetzt mal eine ernst gemeinte Frage. Mhm. Hättest du denn deine Peer Group erweitert? Weil ich glaube, das ist einfacher gesagt als getan, ehrlich gesagt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein kleines bisschen wie dieses, ja, wir müssen uns dann halt mit dem neuen Internet und dem Metaverse und sonst was beschäftigen. Ja, ha, Boomer. Weißt du, also so.
Also das ich ist glaube halt so ein, schon. Also
hättest du das, weil die Frage ist, woher nehmen und nicht stehlen, ganz ehrlich. Du bist in einer Peer Group drin als Jugendlicher.
Naja, aber wenn ich jetzt mal so nach links und rechts gucke, ich hatte durchaus Freundinnen in meinem Umfeld, die zum Beispiel nicht nur ihre Freundesgruppe von der Schule hatten, sondern auch noch von der Musikschule oder von ihrem Sportverein oder so. Und
ja, ich verstehe.
Das wäre schon möglich gewesen und ich glaube, das hätte ich.
Aber bist du denn in den Verein gegangen? Jugendliche?
Also ich hätte die Chance sicherlich gehabt oder.
Aber hättest du dir das als Jugendliche, jetzt mal wirklich blöd gefragt, hättest du dir das denn sagen lassen? Hättest du dir denn sagen lassen, weil du sagst, also ich meine, klar, jetzt als Erwachsener in der Rückschau würde man sagen, das wäre ein Tipp, der geholfen hätte. Aber wenn ich jetzt ehrlich bin, ich war überhaupt kein rebellischer Teenie, ne, jetzt mal abgesehen davon. Und ich hatte auch eine sehr brave Peer Group, muss ich dazu sagen. Aber wenn man jetzt, sagen wir mal, du bist jetzt ein rebellischer Teenie, wenn deine Eltern dir vorschlagen, du, hör mal, geh doch mal in den Verein, dann sagst du doch,
im Idealfall passiert das ja nicht erst, wenn die Kacke am Dampfen ist im Teenageralter, sondern schon viele Jahre vorher.
Ja, okay, ich verstehe. Das ist dann sehr präventiv.
Dass du da schon eine Peer Group aufgebaut hast.
Ja,
eine verschiedene. Weißt du, wenn du seit deinem 5. Lebensjahr reiten gehst und da ein paar Freunde kennengelernt hast.
Aber ist das denn dann nicht? Weil dann, also ich hatte jetzt das Gefühl, das waren Tipps, die sich an Eltern von Teenager richteten. Und dann ist das die Katze ja schon in den Brunnen gefallen.
Ja, nee.
Aber du verstehst meinen Punkt.
Ich verstehe deinen Punkt. Man hätte mir mit 16 nicht mehr sagen müssen, ja, geh doch jetzt mal da und da hin, hätte ich auch gesagt.
Ja, genau.
Nein,
ich
hatte wahrscheinlich
doch meine Freunde, nein.
Nicht. Ja. Aber es ist ja auch nicht so, wenn ich X mache, kriege ich Y bei Kindern. Nein, aber es sind halt Maßnahmen, die man präventiv ergreifen könnte, die
ja,
eventuell, wenn es gut läuft, funktioniert es. Wenn
ja,
nicht, dann sagt dein Kind irgendwann, Mutter, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße und dann lässt es halt. Aber ein Versuch war es vielleicht wert.
Absolut,
also,
aber ich finde das, deswegen finde ich es halt ganz gut, dass du nochmal klargestellt hast, dass es ja auch etwas ist, was wirklich präventiv auch im jüngeren Alter schon stattfinden kann, sodass man eben verschiedene soziale Umfelder aus verschiedenen sozialen Stationen im Leben, in verschiedenen Rollen hat.
Also sozusagen. Das können wir auf jeden Fall schon mal festhalten, auch jetzt für alles, was jetzt noch folgt. Vieles ist wirklich präventiv gemeint. Also das ist generell super wichtig, wenn es um Depressionen bei jungen Heranwachsenden geht. Nicht erst handeln, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Also ja, ne, dann wollen wir das zu Ende bringen mit diesen Tipps, dass natürlich auch ein gesundes Selbstbewusstsein und ein gutes Selbstwertgefühl Teenager davor bewahrt, dem Gruppenzwang zu erliegen und dem sozialen wie auch dem medialen Druck standzuhalten. Und auch das ist eine Sache, das entsteht nicht von heute auf morgen. Ne, das erfordert ein gesundes familiäres Umfeld.
Das absolut, aber das ist halt auch so ein Moment, wo wahrscheinlich jetzt Eltern sagen, no shit, Sherlock, weil...
Ja, ja.
Also, ne, so...
Klar. Das ist ja auch nichts, was man seinem Kind vorsätzlich hoffentlich entzieht.
Genau, aber was halt auch durch... Und da kommen wir wieder ins Spiel mit dem Umfeld. Das kann natürlich auch dadurch, dass es eben verschiedene Menschen im Leben des Kindes gibt, abseits von den Eltern, die da auch nochmal das Selbstbewusstsein in eine gute Richtung formen können, auf jeden Fall, ne? Musste nur gerade daran denken, dass ich halt so, also wenn ich jetzt so einfach über mich selber nachdenke, ich hatte ein sehr gesundes familiäres Umfeld.
Hattest du.
Und ich hatte ganz schwere Selbstbewusstseins-Struggle in meinen Jugend bis an Mitte 20er Jahren. Und das hatte gar nichts damit zu tun, dass meine Eltern mir das nicht einimpfen wollten. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber ich glaube, also... Nicht, dass ich dir was absprechen möchte, aber ich glaube, in dem Maße, wie wir bei uns von Selbstwertproblematiken reden können, ich glaube, selbst das ist noch eine privilegierte Sicht auf die Dinge.
Ja, okay, das
weißt du?
Sein. Ja, verstehe ich.
Also, ich glaube, da gibt es ganz andere Realitäten, was wir uns überhaupt nicht vorstellen können.
Ja, das verstehe ich, na klar.
Ne?
Na klar, aber ich will damit nur sagen, dass ich halt auch glaube, dass, also genau, das war mein Punkt, dass auch in einem gesunden familiären Umfeld können Einflüsse von außen, medial, Mobbing
richtig,
in der Schule, sonstiges,
richtig.
Dazu beitragen, dass das Selbstbewusstsein des Kindes leidet. Und da haben leider die Eltern ganz wenig Handhabe.
Das ist so. Und ich möchte auch um Gottes Willen nicht sagen, dass ich bei Heranwachsenden alles, was sie durchmachen, einzig und allein auf die Lebensphase an sich
das
mittelbare Umfeld zurückführen lassen. Aber diese Jahre sind einfach im Allgemeinen eine super bewegte Zeit. Vieles befindet sich im Wandel. Der Körper, der Hormonhaushalt. Und irgendwie ist man noch Kind, aber irgendwie auch nicht. Beziehungsweise erwachsen ist man auch noch lange nicht. Und zu den allertypischsten Entwicklungsaufgaben kommen dann obendrein noch erhöhte gesellschaftliche Anforderungen hinzu. Da sind emotionale Schieflagen also absolut vorproduziert und keine Seltenheit. Aber wo hört eine pubertäre Melancholie auf und wo fängt eine echte Depression an? Laut der Deutschen Depressionshilfe erkranken aktuell etwa 3-10% aller Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren an einer Depression, wobei die Depression oft mit weiteren psychischen Erkrankungen einhergeht, wie etwa Angststörungen, Essstörungen und ADHS. Einen konkreten Auslöser gibt es wie bei den meisten psychischen Erkrankungen, aber auch in diesem Fall nicht. Als Ursache liegt in der Regel auch hier vielmehr ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren vor, darunter psychosoziale wie auch neurobiologische und genetische Einflüsse. Schutzfaktoren können sein bestimmte Eigenschaften des Temperaments, intellektuelle Fähigkeiten, Problemlösefähigkeiten, Kreativität, Selbstwirksamkeitsüberzeugung und Selbstbewusstsein, aber auch Emotionsregulationsstrategien, Sozialkompetenz, gute Sozialkontakte, viele Interessen und Hobbys und nicht zuletzt positive Rollenbilder. Generell beklagen sich viele Eltern von Pubertierenden unter anderem über deren Rückzug, den vermehrten Medienkonsum, über spätes Zubettgehen und die geringe Motivation, überhaupt irgendwas zu tun. In diesen Fällen raten Experten dazu, das Gespräch mit den Kindern zu suchen und Hilfe anzubieten, wobei eine schuldzuweisende Kommunikation gänzlich vermieden werden sollte. Hier wird das Vertrauensverhältnis also dem pädagogischen Erziehungsauftrag der Eltern übergeordnet, dass die Jugendlichen also in jedem Fall das Gefühl haben, sich gegenüber der Eltern öffnen und sich ihnen anvertrauen zu können. Das sei das A und O. Der Verlauf von einer alterstypischen pubertären Symptomatik hin zu einer ernstzunehmenden Störung ist
aber häufig fließend. Durch einen oft entstehenden Schlafmangel bei einem grundsätzlich im Jugendalter höherem Schlafbedürfnis können ein Leistungsabfall und eine depressive Stimmung durchaus erklärt werden. Wenn sich jedoch eine Änderung in Schlafrhythmus oder Dauer in Kombination mit einem erhöhten Rückzug von den Eltern, aber auch von Freunden und ein verstärkter Medienkonsum gepaart mit einer Reduktion alternativer Aktivitäten und echter sozialer Kontakte zeigt, sei eine genauere Beobachtung der Heranwachsenden wichtig. Typische weitere Alarmzeichen für Eltern, um zwischen alterstypischer Stimmungsschwankungen und Depressionen zu unterscheiden, seien Gefühle der Wertlosigkeit und Hoffnungslosigkeit, wie auch Entscheidungsschwierigkeiten, ständiges Grübeln bzw. negative Gedanken hinsichtlich sich selbst, der Umwelt und der Zukunft. Wenn schon kleine Anstrengungen bei den Heranwachsenden zu Erschöpfung führen, wodurch es wiederum zu stärkerer Einschränkung von Aktivitäten kommt, sollte dringend Hilfe in Anspruch genommen werden und das am besten rechtzeitig, da die Wartelisten von Therapiepraxen meist lang sind und der Beginn einer Therapie nach vorangegangener Diagnostikphase ohnehin schon einiges an Zeit in Anspruch nehmen wird. Ein starker Leistungsabfall, Schulverweigerung oder gar selbstverletzendes oder suizidales Verhalten gilt es also in keinem Fall erst abzuwarten. Die Diagnostik einer depressiven Episode obliegt natürlich dem dafür ausgebildeten Fachpersonal und doch wollen wir einmal kurz über die Kriterien sprechen, die diese Erkrankung ausmachen, damit sie im Ernstfall eben auch rechtzeitig erkannt werden können, zumal es im Kindes- und Jugendalter häufig zu einem etwas untypischen Erscheinungsbild der Depression kommt. In diesen besonderen Fällen zeigt sie sich nämlich nicht durch Niedergeschlagenheit, Lustlosigkeit und Antriebslosigkeit, sondern durch motorische Unruhe. Und oder die depressive Symptomatik wird beispielsweise durch vermehrten Alkoholkonsum, Aggression oder Ängste überlagert. Andere typische Symptome im Kindesalter können sein Gereiztheit und schnelle Stimmungswechsel, Traurigkeit, Zurückgezogenheit, Schmerzen wie Bauch- und oder Kopfschmerzen, Wutanfälle, Ängste, Langeweile und Müdigkeit, wobei im Jugendalter vor allem ein Leistungsabfall, eine Verschiebung des Tag-Nacht-Rhythmus, ein vermehrter Alkohol- oder Substanzkonsum, selbstverletzendes Verhalten, ein sozialer Rückzug, Gereiztheit und Gedanken rund um das Thema Tod zu beobachten sind. Im ICD-10 werden depressive Episoden unter F32 klassifiziert und hinsichtlich einer depressiven Symptomatik wird hier zwischen leichter, mittelgradiger oder einer schweren depressiven Episode unterschieden. Bei wiederholtem Auftreten dieser Episoden wird von einer rezidivierend depressiven Störung gesprochen und bei einer chronischen depressiven Stimmung, die mindestens über 2 Jahre andauert, spricht man von einer dysthymen Störung. Wenn auch fast die Hälfte aller Depressionen im Kindes- und Jugendalter innerhalb eines Jahres wieder zurückgehen, so gibt es dennoch eine hohe Wahrscheinlichkeit des Wiederauftretens sowie das Risiko einer Chronifizierung, welches höher ist, wenn die Problematik länger als 6 Monate besteht oder sehr früh auftritt. Ohne Behandlung ist das Risiko der Chronifizierung groß und auch die Anforderungen im Alltag können nicht mehr so gut bewältigt werden, was zu Folgeproblemen führen kann. Und das gilt natürlich nicht ausschließlich für Kinder und Jugendliche. Solltet ihr euch selbst oder einen eurer Lieben in diesen Kriterien wiedererkannt haben, dann sucht euch bitte Hilfe. Hier auch nochmal der Hinweis, dass wir euch in der Folgenbeschreibung ein paar Hilfestellen, an die ihr euch unmittelbar und auch anonym wenden könnt, verlinkt haben.
Das wollte ich nämlich noch sagen. Also jetzt mal unabhängig davon, dass natürlich wir absolut immer solche Hilfsangebote in die Shownotes schreiben.
Ja.
Und hoffen, dass ihr euch vor allem auch, also dass ihr die Triggerwarnungen bei diesen Folgen bitte, bitte ernst nimmt. Dachte ich die ganze Zeit bei allem, was du vorgetragen hast. Es gilt nicht nur für Jugendliche und Kinder, genau. Sondern alles, was du vorgelesen hast.
Ja, da wird auch genau nicht unterschieden.
Genau diese Symptome kenne ich
ja.
Von verschiedenen Menschen in verschiedenen Depressionsphasen, inklusive mir selbst.
Ja.
Diese Symptome sind absolut bekannt und sie unterscheiden sich im Grunde nicht, ne? Egal, nicht nach Alter, so, nee. Ne? Irgendwie.
Ja.
Vorteil ist natürlich, dass du als Eltern hoffentlich einen Zugang in der Art zu deinem Kind hast, dass du sie schneller bemerkst, als wenn du einen alleinwohnenden Erwachsenen zum Beispiel hast.
Mhm.
Weil du, da checkst du nicht, ob der einen veränderten Tag-Nacht-Rhythmus hat, ob der Entscheidungsschwierigkeiten hat, es sei denn, er offenbart sich dir oder sie.
Oder ob er zu viel grübelt.
Ja,
oder
genau. Das kriegst du ja im Zweifel nicht mit, wenn derjenige in sich verschlossen ist. Ne?
Das stimmt. So. Ja.
Deswegen.
Ja. Aber auch da, ne, das ist die Theorie, in der Praxis sieht es oft anders aus. Teenager sind teilweise super schlecht zu erreichen.
Genau.
Die machen dann dicht und
im übertragenen Sinne.
Ja, und wollen sich und wollen sich auch vielleicht gar nicht verstanden fühlen.
Ja.
Teilweise. Und ich glaube auch da wieder.
Und in manchen Fällen hat das auch wieder nichts mit depressiven Verstimmungen zu tun, sondern es ist halt einfach ein Teenager. Und da diese, das Gespür zu entwickeln, wann ist es denn jetzt wirklich so, wann nicht, das finde ich wahnsinnig schwierig. Ja.
Hello, long time no see, Zukunftsdenise hier. Diejenigen, die uns auf Instagram folgen, wissen bereits, dass ich euch in dieser Folge, so wie ihr sie jetzt gehört habt, einen nicht ganz unerheblichen Aspekt, den ich eigentlich noch genauer beleuchten wollte, vorenthalten habe. Das hat den Grund, dass ich nach der Aufnahme, an dem Tag, an dem ich eigentlich schon in den Schnitt gehen wollte, bei meinem allerletzten Faktencheck über eine Seite im Netz gestolpert bin, die mir absolut die Schuhe ausgezogen hat und die ich auch erstmal verdauen musste. Und nach kurzer Überlegung und einer Absprache mit Pia war dann für mich aber klar, das können wir so nicht stehen lassen. Wir haben es hier mit einer Sache zu tun, die sehr unangenehm ist, über die aber dringend aufgeklärt und gesprochen werden muss. Nur erfordert das in diesem besonderen Fall einfach unfassbar viel Recherche und vor allem absolute Präzision bei der Berichterstattung. Einfach weil man bei einem so wichtigen und heiklen Thema keine Fehler machen darf. Und um dieses größere Projekt in die Tat umzusetzen und all das dann auch wirklich gewährleisten zu können, muss ich selbst auch noch ein kleines bisschen investigativ aktiv werden, weshalb ich mich dazu entschieden habe, mir die Zeit zu nehmen, die es braucht, um die Thematik, die ich ursprünglich noch für diese Folge geplant hatte, sorgfältig und gründlich und nicht mal eben schnell zwischendurch aufzubereiten. Und das war übrigens auch der Grund dafür, warum ihr diese Folge hier jetzt auch erst eine Woche später als ursprünglich geplant zu hören kriegt, weil ich da ganz einfach, nachdem ich diesen Entschluss zusammen mit Pia getroffen hatte, noch einige Veränderungen und Anpassungen dran vornehmen musste. Wann genau es soweit sein wird, dass ich euch Teil 1 dieser Themenreihe hier präsentieren kann, kann ich gerade noch nicht genau sagen, weil ich nicht weiß, was mich in diesen Abgründen, in die ich für die weitere Recherche dann noch reinklettern muss, noch erwarten wird. Ich werde im Hintergrund jedenfalls neben den regulären Folgen parallel an diesem Sonderprojekt weiterarbeiten. Mein innerer Monk hätte es nämlich gerne, dass diese Folgen dann, sobald sie alle komplett fertig sind, als Serie neben dem regulären Programm nebenher laufen können. Aber da das hier immer noch eine One-Woman-Show ist, muss ich gucken, wie realistisch das ist. Ich mache die Folgen ja komplett im Alleingang. Ich habe kein Team dahinter. Und das, was ihr im Podcast seht und davon hört, das ist auch eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Darunter liegen noch super viele weitere Aufgaben, die es im Alltag zu bewerkstelligen gibt, von denen man als Außenstehender aber eigentlich gar nichts mitbekommt. Also deswegen, ich muss gucken. Könnt ihr auf jeden Fall sicher sein, dass ich im Hintergrund nebenher daran weiterarbeite, während es hier normal weiterläuft, wie ihr es gewohnt seid. Ich werde euch in jedem Fall auf dem Laufenden halten. Folgt uns dafür am besten auf Instagram unter podcast.stimme im Kopf. Und hier ändert sich auch erstmal nichts im Upload. Wir machen ganz unbeirrt weiter. Genau, weil ich eben parallel zu der Produktion der normalen Folge an diesem Sonderprojekt arbeite. Und das war's von mir, Zukunfts-Denise. Und ich übergebe wieder an Pia und Denise aus der Vergangenheit. Aber ich glaube auf jeden Fall, egal was es ist, zuzuhören und die Sache erstmal anzunehmen und ernst zu nehmen und diese Befindlichkeiten den Betroffenen nicht abzusprechen oder so. Weil wie viele haben da wirklich geschrieben, es macht keinen Sinn, mit Ärzten oder mit meinen Eltern oder so zu reden, weil die nehmen das nicht ernst oder so. Und wenn man dem schon mal keinen Raum mehr gibt, einfach nur durch aufmerksames und empathisches Zuhören, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Ob bei Kindern und Jugendlichen oder Erwachsenen, völlig egal.
Bei allen Menschen. Ja. Bei allen Menschen.
Voll.
Ja.
Lasst uns mal zuhören.
Ja, lasst uns einander zuhören und ein allgemeines Verständnis für das Gegenüber entwickeln. Ich sag dir, das ist der Weg zu mehr Frieden auf dieser
Welt.
Insgesamt,
ja, absolut.
Ja. Ja, das war eine schwierige Folge, sowohl inhaltlich als auch sie zu machen.
Ja, für uns so.
Ja, also die Recherche war schwierig, weil es mir oft nicht gut ging dabei. Thema Psychohygiene. In der nächsten Folge reden wir über Wackelpudding.
Weißt du, in der nächsten Folge könnten wir doch eigentlich mal wieder irgendwelche Anleitungen vorlesen.
Ja, oder, so eine Anleitung,
oder,
wie man Glasreiniger
benutzt. Oder Rentenbescheide oder, genau, Glasreiniger,
ja,
Zutatenlisten, ja.
Zumindest wäre mir gerade danach, nach dieser Recherche, aber ich fand es dann halt doch irgendwie wichtig. Auch euch würde ich jetzt bitten, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, beschäftigt, also wenn euch irgendwas belastet, redet mit jemandem darüber, verschafft diesen Gedanken Luft. Das hilft auch schon immer mal. Wie gesagt, ich habe in den letzten Tagen, als ich an dieser Folge gearbeitet habe, auch viel mit Freundinnen telefoniert und einfach davon erzählt und was es so mit mir macht. Und das hilft auch schon mal, das in die Welt zu blasen. Ansonsten guckt euch jetzt im Nachgang vielleicht irgendwas Unbeschwertes an, bringt euch auf andere Gedanken, lenkt euch ab, lest ein Buch, malt ein Bild, was auch immer.
Genau.
So.
Verbringt die Zeit mit schönen Dingen.
Richtig. Und vielleicht habt ihr ja Lust, im Herbst auf unsere Tour zu kommen.
Boah, guter Punkt.
Guter Punkt. Guter da reden wir auch, also wir werden euch nicht mit einem solchen Fall in den Abend schicken, dass das klar ist. Wir sind schon
fleißig am Überlegen.
Genau, wir werden dafür Sorge tragen, dass keiner total am Boden zerstört ist, nachdem er sich diese Live-Show angesehen hat und die Halle verlässt. Deswegen, es gibt noch Karten für Berlin, Hamburg und Mülheim an der Ruhr. Wo es die gibt, das verlinken wir euch ebenfalls in der Folgenbeschreibung. Und wir würden uns freuen, euch da begrüßen zu dürfen. Auch ganz persönlich.
Jawohl.
Und ansonsten hoffen wir, dass wir uns in 14 Tagen zu der nächsten Folge wiederhören. Da widmen wir uns nochmal dem Thema Schlaf. Und bis dahin, bleibt sicher. Es ist gefährlich da draußen.